Heute dreht sich also alles um das Thema Kraft. Das interessiert doch jeden, oder? Ich muss sagen, gestern haben wir hier in diesem Saal den ersten Tag gehabt als Auftakt für unseren Gemeindeworkshop zur vitalen Gemeinde. Wir haben uns Gedanken gemacht, unter anderem zu diesen 7 Punkten, die eine vitale Gemeinde auszeichnen, und uns Gedanken gemacht, ja, wo sind wir da eigentlich gerade? Ich gebe zu, ich bin schon gleich beim ersten von diesen 7 Punkten ziemlich hängen geblieben. Der heißt nämlich, wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus. Punkt. Und da habe ich so innegehalten und gedacht, Moment mal, ist das wirklich so? Auch bei mir. Ist das so? Beziehe ich meine Kraft aus der Beziehung zu Jesus Christus? Und ihr merkt schon, wenn man die Frage so radikal stellt, dann steht dahinter noch so diese viel grundsätzlichere Frage, woher beziehe ich überhaupt meine Kraft? Und mir ging es genauso wie dir, Andreas, instinktiv kommen einem da diese super bekannten Werbeslogans in den Sinn. Ich habe den auch mitgebracht, die Sache mit der Maßregel, bitte mal zeigen kurz. Ja, für alle, die ihn gerade nicht gesehen haben, hier ist er. Maß bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Also für den Fall, dass du dich müde und abgekämpft und ausgepowert fühlst, hier ist die Lösung für dich. Du musst nur ein paar von diesen Schokoriegeln anwerfen und schon bist du wieder topfit. Und? Klappt das bei euch? Vermutlich wirst du eher ordentlich Bauchschmerzen kriegen, wenn du zu viel von dem Zeug gegessen hast. Und wenn du danach nicht mindestens einen Halbmarathon läufst, setzt sich die ganze Energie als Hüftgold irgendwo in der Gürtelgegend an. Dann hast du noch ein paar Kilometer mit rumzuschlagen. Also das hat so seine Haken und Ösen mit dem Maßregel, oder? Also was jetzt? Wie ist das jetzt mit der Kraft in unserem Leben? Jetzt können wir das mal wieder wegblenden, das lenkt uns sonst nur ab. Schauen wir doch mal einen Mann aus der Bibel an, der einerseits bekannt ist für sein kraftvolles Auftreten im Namen Gottes, der aber andererseits auch Zeiten gekannt hat, in denen er sich ausgesprochen kraftlos und müde gefühlt hat und wo er mit sich selber, mit Gott, mit der Welt, in der er lebte, haderte. Ja, von wem rede ich? Elia. Ein Prophet aus dem Alten Testament. Einer von den ganz großen Propheten im Alten Testament. Und völlig zu Recht einer der großen Propheten im Alten Testament. Aber Elia war längst nicht zu allen Zeiten so kraftvoll, wie wir das immer meinen. Es gab da Zeiten von Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit, Niedergeschlagenheit, die uns wirklich erstaunlich vorkommen. Elia hatte sich die meiste Zeit seines Wirkens als Prophet für Gott mit dem König Ahab von Israel und mit seiner Frau Isabel rumgeschlagen. Die haben dauernd Clinch miteinander gehabt. Warum? König Ahab und Isabel hatten mit dem traditionellen Glauben an den Gott Israels, na sagen wir es mal dezent, nicht so doll viel am Hut. Wirklich nicht. Dazu passte es, dass Ahab aus politischem Kalkül heraus eine Prinzessin aus dem nahen Ausland geheiratet hatte, nämlich eben diese Isabel. Das machte man damals so in der Politik. Wenn ich deine Tochter heirate aus dem Nachbarkönigsreich, dann wirst du doch nicht gegen mich Krieg führen. Aber Friedenspolitik. Aber jetzt hatte der diese Prinzessin geheiratet und die hatte natürlich ihre ganzen heidnischen Götter alle mitgebracht. Ahab machte also einen auf multireligiös. Aber Gott, der Gott Israels, fand das überhaupt nicht gut, Denn so wurden die Leute in Israel dem bewährten Glauben an den Gott Israels abspenstig gemacht. Auf einmal gab es die große Auswahl, wie im Tiefkühlregal. 10 Sorten Pizza, 10 Sorten Maßriegel. Ja? Welchen nehme ich jetzt, welchen von den Göttern? Schon gab es Probleme. Irgendwann kommt es dann zum großen Showdown, würden wir heute sagen. Das war eine Idee von Elia. Es soll nämlich eine Kraftprobe der Götter geben. Welcher ist wirklich der stärkere Gott? Wo jeder Gott mal so richtig zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Es gibt ja solche Tests, wo man die ganzen Cola-Sorten nebeneinander stellt und guckt, welche die beste ist, oder die Ketchup-Sorten nebeneinander stellt. Das hier war jetzt die fortgeschrittene Variante. Test der Götter. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Auf der einen Seite sieht man also den Gott Israels und auf der anderen Seite den heidnischen Gott mit Namen Baal, so heißt der. Und für jeden der Götter soll ein Altar gebaut werden, wie das damals Sitte war, mit einem Opfertier obendrauf, mit Holz, sodass das Opfertier verbrannt wird. Aber das Feuer soll nicht von den Priestern oder den Menschen kommen, sondern, es ist also eine Art Gottestest, der Gott selber soll das Feuer vom Himmel schicken und das Opfertier da verbrennen. Alle fanden die Idee cool. Machen wir. Also, was passiert? Für den Gott Baal gibt es Dutzende von Priestern, die einen tollen Altar bauen. Das Opfertier wird obendrauf gelegt und die versammelte Baalspriesterschaft macht einen bombastischen Gottesdienst für ihren Gott Baal mit Prozessionen, Singen und Tanzen und Lobpreiszeit, allem drum und dran und schlussendlich am Ende, als es eng wird, noch so richtig mit blutiger Selbstkasteiung. Aber nichts passiert. Baal schickt kein Feuer vom Himmel. Pause. Auf der anderen Seite ist dann da noch Elia. Er ist der einzige Prophet, der für den Gott Israels übergeblieben ist. Und der fängt dann auch irgendwann am Nachmittag an, einen Altar aus Steinen aufzurichten, legt sein Opfertier obendrauf. Und damit nur bloß keiner auf die Idee kommt, dass Elia schummelt, lässt er den Altar samt Opfertier und Brennholz noch mit ein paar hundert Litern Wassern begießen, sodass alles richtig klitsche, klatsche, super nass ist. Außendrum gibt es noch einen Wassergraben, damit das Wasser schön da bleibt und alles richtig nass ist. So, da brennt so schnell gar nichts, oder? Wie geht's weiter? Ja, schon was passiert. Elia spricht ein schlichtes Gebet und Gott schickt Feuer vom Himmel, das ganze Ding verbrennt. Auch die Steine verbrennen, alles weg. Kein Wasser mehr im Wassergraben, alles weg. Ja, damit ist die Sache eindeutig, oder? Israels Gott Jahwe ist so stark, dass er Feuer vom Himmel schicken kann. Aber der Gott Baal kann gar nichts. Nicht ein Funken. Israels Gott Jahwe siegt also in diesem gewaltigen Gottesurteil. Damit hat Elia mit Gottes Hilfe einen grandiosen Sieg errungen. Elia hat die Kraft Gottes erlebt und ganz Israel, die alle zugeguckt haben, inklusive Ahab und Isabel, alle haben gesehen, der Gott Israels ist stärker und der andere kann gar nichts. Elia könnte sich jetzt in seinem Sieg sonnen, weil er ja auf der Gewinnerseite ist. Aber die Sache ist noch längst nicht zu Ende. Denn Königin Isabel ist stinksauer, dass sie in diesem Gottesurteil auf dem Berg Karmel so schlecht abgeschnitten hat und obendrein noch alle ihre Priester verloren hat. Das war nämlich die unausgesprochene Randbedingung, es überlebt nur der Priester, der gewonnen hat. Also die anderen eher nicht so. Isabel ist stinksauer, schwört Rache und hetzt dem Elia ihre Killerschwadronen auf den Hals. Sie will dem Elia schnurstracks den Garaus machen, egal ob der gewonnen hat oder nicht, der muss weg. Kein Wunder also, dass dem Elia erstmal das Herz so richtig in die Hose fällt. Wobei, was Isabel ihm da androht, ist für Elia eigentlich gar nichts Neues. Isabel hatte schon die ganzen letzten Jahre mit aller Kraft und Energie dem Elia nach dem Leben getrachtet. Sein Name stand ganz oben auf der nationalen Fahndungsliste. Seit Jahren. Sie hatte ihn verfolgen lassen im ganzen Land. Es gab ein super Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt war. Aber Gott hatte dafür gesorgt, dass niemand den Elia findet. Gott hatte den Elia sozusagen selber versteckt. An so einem kleinen Bach, in so einem Nebental. Auf wundersame Weise haben die Raben ihn mit Essen und Trinken versorgt. Er hatte alle diese Nachstellungen überlebt. Aber jetzt, nach diesem grandiosen Sieg, den Elia da erlebt hat, ist Elia nicht etwa in Hochstimmung, sondern er klappt zusammen wie ein Kartenhaus im Wind. Erstaunlich? Keine Kraft mehr, keine Energie. Er kann nicht mehr und er will nicht mehr und er weiß auch überhaupt nichts mehr. Können wir mal eben nachlesen. Jetzt kommt die erste Textfolie, da kommt's. 1. Könige 19,4. Elia aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Okay, keine Kraft mehr, der Ofen ist aus. Heute würden wir so eine Befindlichkeit eine Erschöpfungsdepression nennen. Elia ist völlig ausgelaugt und er kriegt nichts mehr hin. Er kriegt gar nichts mehr hin. Er verzagt ernsthaft am Leben. All die wunderbaren Gotteserlebnisse aus der vergangenen Zeit, all die lange Zeit, wo Gott treu zu ihm gestanden hatte, wo er Wunder erlebt hatte, bis hin zu diesem gigantischen Gottesurteil mit diesem ganzen Altar und Feuer vom Himmel und so, das hilft ihm jetzt auf einmal kein Stück mehr weiter. Er kann nicht mehr. Aus. Er zieht sich zurück in die Wüste und wie gesagt, will am liebsten sterben. Nochmal Vers 5. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Das ist sozusagen der Schlusspunkt, ja. Da könnte jetzt die Story zu Ende sein, Ende Gelände. Was fehlt dem Elia? Was fehlt? Kraft. Kraft fehlt. Aber wir ahnen schon, mit Kraft alleine ist es nicht getan. Er braucht auch Motivation. Lebensmut, Vision, überhaupt Mut zum Leben. Nächstes Bild, ich zeige euch nochmal den Maßriegel. Da ist er. Mit ein paar Maßriegeln ist es nicht getan. Reicht nicht. Wobei, das wäre schon ein kleiner Anfang. Lesen wir den Text weiter. Verse 5 und 6. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Okay, damals gab es noch keine Maßregel, aber geröstetes Brot ist auch super. Ihr Lieben, was passiert hier? Der Engel Gottes bringt, ich sag's mal mit meinen Worten, er bringt ein Erste-Hilfe-Paket vorbei. Brot und Wasser. Brot und Wasser, das Naheliegende, oder? Manchmal hält auch schon Essen und Trinken den Leib zusammen, oder? Und die Seele. Das hier ist die Erstversorgung für einen völlig ausgelaugten und erschöpften Mann, wie Elia das in dem Moment ist. Was passiert? Elia isst und trinkt und legt sich sofort wieder hin zum Schlafen. Ich sage nur, Erschöpfungsdepression. So erschöpft ist er, dass er einfach nicht mehr weiterkommt und legt sich wieder hin. Und als er dann eine Weile geschlafen hat, passiert interessanterweise dasselbe nochmal. Diesmal aber mit einer kleinen Veränderung. Lesen wir weiter, Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Aber diesmal gibt es eine kleine Ergänzung. Nochmal Vers 7b und 8. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank. Schau an. Mir fällt auf, in dieser ganzen Begegnung von Elia mit dem Engel wird nach meinem Empfinden erstaunlich wenig geredet. Die sagen kaum ein Wort. Aber die wenigen Worte von Elia haben es so richtig in sich. Ich finde nämlich, Elia redet sich hier den Kummer von der Seele. Er redet richtig Klartext. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Gott, lass gut sein, lass uns das Ding hier und jetzt beenden. Mach einfach Schluss. Habt ihr solche Gedanken auch schon mal gehabt? Etliche von euch bestimmt. So hört sich jemand an, der ganz am Ende ist. Und was sagt Gott dazu? Gott sagt erstmal gar nichts dazu. Es gibt keine aufmunternden Worte, es gibt keine Gardinenpredigt, es gibt kein Nun hab dich mal nicht so und es gibt auch keine markige Durchhalteparole. Und auch keine Lobesrede auf die vergangene Glanztat, die er da hingelegt hat, oben auf dem Karmel mit dem Altar bauen und so weiter. Gar nichts davon. Elia ist einfach müde und Gott lässt Elia hier einfach auch mal nur müde sein. Elia darf müde sein. Also darf sich Elia hinlegen und schlafen. Und danach gibt es immer noch keine Ermutigungsrede und auch kein Schulterklopfen, sondern es gibt die nächste Runde Erholungsschlaf. Und danach steht wieder ein Krug Wasser und geröstetes Brot am Kopfende. Das heißt, Gott kümmert sich um die ganz grundlegenden Bedürfnisse. Schlafen, essen, trinken, Pause machen. Das ist jetzt dran. Dann erst kommt die Ergänzung. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da kommt Bewegung rein. Und genau das macht Elia dann auch. Er steht auf, isst und trinkt und macht sich auf den weiten Weg zum Berg Gottes, zum Horeb. Aber erst nachdem er 40 Tage lang gewandert ist, und er 40 Tage lang Zeit hatte zum Nachdenken und er dann an seinem Ziel am Horeb ankommt, dann erst eröffnet Gott bei ihm das Gespräch. Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Jetzt kommt's. Was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Jetzt kommt die Nachfrage. Es ist fast so, als wenn diese 40 Tage Wanderung bei Elia gewirkt haben wie so eine Art Pilgerweg oder Exerzitienübung, ja? In dem so die Begegnung mit Gott schon mal vorbereitet worden ist und Elia so seine Gedanken bewegt hat, was ist hier eigentlich los in meinem Leben? Und jetzt sprudelt es raus aus Elia. Vers 10. Elia sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie auch mir das Leben nehmen. Merkt ihr das? Das sprudelt richtig, da kommt richtig was raus. Mit anderen Worten, Elia hat das Lebensgefühl: Hey, ich bin überhaupt noch der Letzte, der an Gott glaubt. Ich bin der Letzte, der noch treu ist. Der überhaupt noch ordentlich und anständig mit Gott lebt. Alle anderen haben sich irgendwie im Götzendienst mit anderen Göttern verloren. Und das ist sein Kummer. Das tut ihm richtig weh. Und was sagt Gott dazu? Es gibt schon wieder kein theologisches Referat und keine Gardinenpredigt, auch nicht. Elia bekommt auch kein Lob für seine Standfestigkeit. Das wäre jetzt mal ein Ding gewesen, ne? Gut gemacht. Nee, auch nicht. Er wird auch nicht geschimpft, weil er jetzt so schlapp drauf ist, auch nicht. Denn wir merken das schon, hier geht es längst nicht nur um Kraft. Es geht nicht nur um Kraft. Es geht im Kern um das Vertrauen in die Beziehung zu Gott. Das ist die Frage. Kraft auch, aber es geht um die Vertrauensfrage. Und weil es nicht nur um Kraft geht, kommt als nächstes nicht einfach ein überwältigender Krafterweis Gottes, sondern es kommt eine Gottesbegegnung auf eine ganz besondere und sehr persönliche Weise. Lesen wir mal weiter ab Vers 11. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Habt ihr gemerkt? Da war Gott. Warum tritt Gott hier nicht mit dem ganz großen Kino auf? Das wäre ja auch mal eine Option gewesen, ne? Erdbeben, Sturmwind, Feuersbrunst mit Waldbrand, das wäre mal ein Auftritt, der richtig Eindruck schindet. Aber nein, Gott kommt ganz anders. Warum muss das stille, sanfte Sausen sein? Man könnte natürlich jetzt sagen, naja, der ganz große Auftritt mit dem Feuer vom Himmel, das war ja erst letzte Woche gewesen, da auf dem Karmel. Nee, das trifft es aber nicht richtig. Nochmal, warum muss es das stille, sanfte Sausen sein? Elia ist hier in einer Lebenssituation, in der sein Leben sehr, sehr zerbrechlich geworden ist. Ja? Er ist mit der Zeit so dünnhäutig und verletzlich geworden, und gefühlt hat er sein Leben lang Auseinandersetzungen ausgefochten. Für Gott. Und es ging immer um die stetig größer werdende Oberflächlichkeit im Glauben, mit den Leuten, mit denen das zu tun hat, dass das ganze Volk Israel so im Laufe der Zeit immer mehr so auf diese schiefe Bahn gekommen ist, weg vom Gott Israel hin zu Gott Baal. Und Elia hatte den Eindruck: Lässt Gott da gerade mein Lebenswerk den Bach runtergehen? Für was engagiere ich mich ja eigentlich für Gott, wenn die Leute überhaupt nicht hören, was anderes machen und ich zum Schluss der Depp bin? Was soll das alles? Gott, könntest du bitte auch mal was dazu sagen? Kommen euch solche Gedanken auch bekannt vor? Dass ihr denkt, Mensch, wofür folge ich eigentlich dem Herrn nach? Passiert da irgendwas durch? Hört irgendjemand? Was brauchst du in so einer Situation? Brauchst du ein Donnerwetter vom Herrn, also richtig von oben und kavumm? Oder ist das stille, sanfte Sausen vielleicht doch besser? Gott stellt sich mit dem stillen, sanften Sausen ein auf die zerbrechlich gewordene Seele von Elia. Das große Feuerwerk hat er ja gerade erst erlebt. Das kennt er. Ja, klar ist Gott der lebendige Herr, sicher. Aber jetzt erlebt Elia, dass Gott seinem dünnhäutig gewordenen Herzen Balsam für die Seele gibt. Denn dieses stille, sanfte Sausen ist erfrischend, wohltuend, kühlend, bringt Beruhigung und zeigt doch, Gott ist da. Ich bin da. Du kannst mich spüren. Und damit kommt bei Elia auch Hoffnung an, neuer Glaube. Ja, Gott kann auch ganz sanft. Und er tut es auch. Und so merkt Elia ganz zweifelsohne, Gott weiß, was ich brauche. Gott weiß das. Und Gott schaut in mein Leben rein und er gibt mir das auch, was ich brauche. Und er tut es tatsächlich ganz einfühlsam und ganz vorsichtig. Stilles, sanftes Sausen. Denn die Kraft kommt ja nicht einfach nur als geballtes Kraftpaket daher, sondern diese Kraft Gottes ist sehr zielgerichtete Kraft. Es hat zu tun mit der Hoffnung. Da kommt Bewegung rein. Auch bei einem stillen, sanften Sausen kommt Bewegung rein. Da passiert was. Da gibt es Veränderungen bei den Menschen. Da gibt es Veränderungen in meinem Leben, bei mir. Und die Menschen nehmen das an. Du darfst das annehmen, ich darf das annehmen. Endlich. Und aus dieser Begegnung mit Gott kommt dann auch für Elia die Kraft und die Motivation und der Glaube, dass er sagt, ja Herr, wenn das so ist, dann bin ich weiter dein Prophet. Und er kann seinen Weg fortsetzen. Aber zwischendurch brauchte es diesen Moment, wo er müde sein durfte, wo Gott ihm da begegnet ist, ihm das erste Hilfepaket gegeben hat und er Nähe Gottes erfahren hat. Das gilt so bis heute. Amen.